Also, guten Abend euch. Freut mich, mal wieder hier zu sein. Ich war ja vor circa 3 Jahren fest hier in der Gemeinde, habe auch regelmäßig gepredigt, sehe jetzt aber doch viele neue Gesichter. Also wirklich mehr als die Hälfte. Freut mich, ja, wenn viele dann auch hier zur Gemeinde dazukommen. Weil Steve nicht da ist, hat er mich gefragt, ob ich einmal predigen würde. Ich komme aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd und dem bin ich dann auch gern nachgekommen. Ich will von Psalm 24 predigen. Deswegen haben wir gerade auch das Lied gesungen. Gerade der erste Vers war ja wörtlich aus Psalm 24. Und diesen Psalm will ich predigen, euch auslegen, was Gottes Wort hier sagt, und hoffentlich wird es Auswirkungen haben. Hoffentlich wird es reiche Frucht bringen, wenn wir diesen Herrn der Herrlichkeit sehen. Ich will Psalm 24 lesen. Von David ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ich möchte noch beten. Und Vater, dich jetzt bitten, dass du uns diesen Herrn der Herrlichkeit zeigst. Und dass diese Herrlichkeit uns, ja, dich anbeten lässt und diese Anbetung sich doch auch im Leben zeigt, Herr. Dass wir nicht, ja, nach unseren Begierden leben, nach unseren, ja, einfach nur nach dem, was wir wollen, sondern dass wir nach dir, nach deinem Willen leben. Herr, dass wir dadurch auch ein Zeugnis in dieser Welt sind und diesen Herrn der Herrlichkeit verehren und mutig auch bekennen. Herr, das schenke du uns jetzt bitte. Wirk durch deinen Geist an mir, um das Wort zu predigen, und wirk an jedem Einzelnen, es zu hören. Führ doch bitte, Herr, hin zu einem heiligeren Leben, oder wo es noch gar nicht ist, hin zu einer Wiedergeburt, Herr. Schenkest du dir zur Ehre. Danke dir. Amen. Diesen Psalm könnte man überschreiben: Christus, der Schöpfer und in den Himmel tretende König. Christus, der Schöpfer und in den Himmel tretende König. Denn hier werden uns 3 Dinge von Jesus Christus beschrieben. Und zwar in den ersten beiden Versen, ihn als der Schöpfer. In den nächsten Versen, in Vers 3 bis Vers 6, ihn, Christus, als den Schuldlosen. Und in Vers 7 bis 10, ihn als den König der Herrlichkeit. Es geht um Jesus Christus, den Schöpfer und den in den Himmel tretenden König. Der Psalm beginnt damit, uns in Parallelismen, also in Dingen, die ähnlich wiederholt werden, uns damit den Besitzer dieser Welt vorzustellen. Und sagt eindeutig, es ist Gott. Es ist Jahwe. Ja, und im ganzen Psalm wird dann immer alles doppelt ausgesagt. Das sind diese Parallelismen. Es wird alles doppelt ausgesagt und uns damit näher erklärt. Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel am Anfang. Das heißt am Anfang, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Ja, und da ist die Erde und die Welt, meint natürlich das Gleiche, ihre Fülle und die darauf wohnen, meint auch das Gleiche. Also es meint den Menschen, die Tiere, alle Dinge. Es ist die Fülle der Welt, alles, was auf der Welt wohnt. Und das gehört alles Gott, heißt es hier. Ihm gehört es, jeder einzelne Inhalt. Das mit diesem Statement beginnt dieser Psalm. Alles gehört Gott. Du, jeder Mensch, alle Dinge in dieser Welt. Ob der Mensch das akzeptiert oder nicht, alles, es gehört Gott. Warum ist es so? Das sagt uns dann Vers 2. Vers 2 erklärt uns, warum. Es beginnt mit denn. Weil er der Schöpfer ist. Denn er hat sie, also die Welt, die Erde gegründet. Er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Gott, er hat die Grundmauern der Erde über Meeren und über Strömen festgestellt. Deswegen gehört ihm alles. Das zeigt kein überholtes Weltbild. Ja, was manchmal so von Kritikern behauptet wird, die Bibel hätte ein überholtes Weltbild. Was hier gesagt wird, vielleicht irgendwie so alte Mythen, dass überall Wasser wäre und dann wäre oben drüber eine Erde. Nein, das zeigt kein überholtes Weltbild. Sondern dieser Vers hier beschreibt, wie Gott, nachdem er die Erde geschaffen hat, wie er sie jetzt erhält, wie er sie am Leben erhält, obwohl es unter uns gigantische Wassermengen gibt. Viele von diesen unterirdischen Wassermengen sind schon entdeckt worden. Zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, es gibt unter Afrika 13.000 Mal so viel Wasser wie hier in Deutschland im Bodensee. Unter Afrika. Ja, diesen oftmals trockenen Kontinent. 13.000 Mal so viel Wasser wie im Bodensee. Es ist nur sehr, sehr tief unten, dieses Wasser. Und da hat sich in den letzten Jahren, haben sich Vermutungen von vielen Forschern bestätigt, dass so in 400 bis 600 Kilometern Tiefe im Boden Wasser in nicht flüssiger Form existiert. Und dieses Wasser soll mehr sein als in allen Weltmeeren zusammen. So die Vermutungen, die aktuellen Forschungen. Und wir lesen ja schon am Anfang in der Bibel bei der Sintflut, dass die Quellen der Tiefe aufbrachen. Was in der Tiefe war. Das heißt, das Wasser unter der Erde. Aber obwohl Gott unser Festland, wo wir drauf wohnen dürfen, aus diesem Wasser hervortreten ließ und es jetzt auch teilweise über diesem Wasser baute und festen Bestand gibt, trotzdem hält er unsere Erde, sodass sie nicht wieder vom Wasser verschlungen wird, wie es eben bei Noah bei der Sintflut war. Er erhält uns. Er ist der, der alles gemacht hat, deswegen gehört ihm alles. Und er ist aber auch derjenige, der alles erhält. Der sich nicht zurückgezogen hat, nachdem er alles gemacht hat, sondern der alle Dinge erhält und am Leben hält. Ja, unser Gott, er hat das Universum geschaffen mit all den Naturgesetzen, wie der Schwerkraft und so weiter. Aber dann hat er nicht gesagt, ja, jetzt durch die Naturgesetze, die ich jetzt eingesetzt habe, funktioniert jetzt alles. Und jetzt schaue ich mir mal die Sache von außen an, ich ziehe mich zurück, ja, verstecke mich vielleicht hinter irgendeinem Sonnensystem. Nein, das hat Gott nicht gesagt, sondern er ist derjenige, der alle Dinge erhält und am Laufen hält. Er hat sie gegründet und schenkt es, dass sie weiterhin diesen Bestand haben, sodass wir überhaupt leben können. Das ist Gott, der es macht. Ein Beispiel. Für uns ist es ja, ist die Schwerkraft ja normal. Ja, wenn wir irgendwas haben und es einfach loslassen, dann wissen wir, es fällt runter. Ja, wenn ich jetzt diesen Stift loslassen würde, wir wissen alle, der würde unten ankommen. Völlig normal für uns. Aber das ist nur so, weil es Gott so macht, dass, wenn ich diesen Stift loslasse, dass er runterfällt. Gott wirkt es permanent so. Deswegen, wir nennen das ein Gesetz. Ja, das ist ein Naturgesetz. Aber es ist nur so, weil Gott dieses Gesetz macht und es schenkt, dass das immer auch so sein wird. Als Jesus dann zum Beispiel auf dem Wasser ging, ja, was für ein Wunder. Ja, er hat gegen die Schwerkraft gekämpft, dass er nicht nach unten sinkt. Nee, er musste nicht gegen die Schwerkraft kämpfen. Und war halt irgendwie stärker, weil er Gott ist. Sondern er hat einfach aufgehört, dort an dieser Stelle die Schwerkraft zu produzieren. Von dem her musste er eigentlich sogar weniger machen. Er ist derjenige, der diese Dinge alle wirkt und schenkt. Er ist dieser Gott, der die ganze Schöpfung am Leben erhält, sodass es funktioniert, wie wir es kennen. Ja, wer ein paar Bibelstellen dazu nachlesen will, Hebräer 1, die ersten drei Verse, oder Kolosser 1, Vers 16 und 17, oder Apostelgeschichte 17, Vers 25 bis 28. Er ist derjenige, der allen Dingen den Atem gibt, allen Dingen die Kraft gibt. Das ist unser Gott. Das ist der Gott der ganzen Welt. Und er wird uns hier am Anfang von Psalm 24 vorgestellt. Seht ihr unsere totale Abhängigkeit von ihm, von diesem Gott? Und deswegen gehört ihm alles, wie Psalm 24 sagt. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter aller Dinge und somit auch der Herr und der Regent aller Dinge. Und zwar ist es nicht nur bei Christen so, nein, es ist bei allen Menschen so. Und Gott hält alle Menschen am Leben und versorgt sie. Ja, Jesus sagt zum Beispiel mal, er lässt es regnen. Also gibt gute Dinge, ja, also dass auch was wachsen kann, er lässt es regnen über böse und über gute Menschen, über jeden. Er schenkt es jedem, unter die Sonne, er schenkt es allen Menschen. Er erhält alle und alle. Alle und alles. Selbst den Feinden Jesu, den Feinden des Evangeliums, schenkt Gott jeden einzelnen Atemzug. Er schenkt ihnen diese Kraft, dass sie damit sogar gegen ihn rebellieren können. Aber nur solange er will. Und ich spitze es noch zu. Gott ist so weit der Erhalter, dass er selbst dem Teufel, der am stärksten gegen ihn kämpft, die Kraft dazu gibt. Aus sich hätte er auch keine Kraft. Null. Gott gibt jedem die Kraft. Ohne ihn hat niemand irgendetwas. Aber deswegen bestimmt Gott auch den Wirkungskreis. Und niemand kann darüber hinausgehen. Und es kann großen Trost und Zuversicht geben. Niemand kann mir mehr anhaben, als Gott es zulässt. Wenn wir zum Beispiel das Buch Hiob lesen, in meiner alttestamentlichen Bibel lese ich gerade bei Hiob. Und wir sehen, was der Teufel ihm alles antut. Aber warum? Nur weil Gott diese Dinge zulässt. Aber Gott begrenzt es auch. Sagt bis hier und nicht weiter. Und Gott führt es dann nachher auch zu einem großen Segen wieder. Er ist derjenige, der alles am Leben erhält und die Kraft dazu gibt. Und so hält er auch dich und hält auch mich und schenkt uns jede einzelne Sekunde unseres Lebens. Natürlich, er gebraucht da die Dinge, die wir kennen. Er gebraucht Essen, Trinken, Luft dazu. Aber das bedeutet nicht, dass es weniger von ihm kommen würde. Und aus dem Grund, lasst uns heute ihm dankbar sein, dass er uns so erhält. Und lasst uns dem dankbar sein, von dem wir so abhängig sind. Er macht die Dinge gut. Lasst uns ihn anbeten. Er ist würdig. Wir haben jetzt hier von dem Schöpfer gelesen. Ja, wenn wir ins Neue Testament schauen, wissen wir, wer ist dieser Schöpfer? Es ist Jesus Christus. Und wir sehen jetzt im Weiteren noch mehr, dass es um ihn hier geht. Dass uns Christus im Ersten jetzt hier als Schöpfer vorgestellt wird. Und im nächsten Abschnitt, der natürlich zusammenhängt mit dem anderen, da wird uns jetzt ein weiterer Aspekt vorgestellt. Der Schuldlose. Verse 3 bis 6 geht es um den Schuldlosen. Vers 3 fragt, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also die Frage ist jetzt, nachdem uns dieser Gott vorgestellt wurde, wer darf zu diesem gewaltigen Gott kommen? Wer kann vor diesem gewaltigen Gott bestehen? Wer wagt es überhaupt, sich ihm zu nahen? Wer kann das? Wer darf in Gottes Gegenwart kommen? Weil hier heißt es, wer darf auf den Berg des Herrn, auf den Berg Jahwes steigen? Und wenn man das mal in der Bibel nachgeht, dann sieht man, beziehungsweise es wird uns ja durch den Parallelismus erklärt, dass es ist die heilige Stätte. Ja, Berg des Herrn und heilige Stätte ist somit das Gleiche. Wenn wir diesen Begriffen nachgehen, dann meint es in der Bibel, kann die Stiftshütte meinen, es kann den Tempel meinen, es kann den Zion meinen, es kann Jerusalem meinen, es kann den Thron Gottes meinen oder auch einfach den Himmel als den Wohnort Gottes. Wenn wir alles vergleichen, was ist das Gemeinsame daran? Alles meint den Ort, an dem Gott besonders da ist. Den Ort, an dem Gott wohnt. Den Ort seiner Gegenwart. Und deswegen die Frage, also ist die Frage aus Vers 3 eigentlich runtergebrochen, wer darf diesem Gott nahen? Wer darf bei ihm wohnen? Wer darf zu ihm gehören? Zu diesem großen Herrscher? Wer? Wer darf dort stehen und Gott dienen? Um diese Frage mit einem bekannten Prediger zu fragen, mit Spurgeon, der fragte, wo findet sich der kühne Bergsteiger, der diese schwindligen Höhen erklimmen kann? Und es handelt sich nicht nur um unersteigbare Höhen, sondern auch um eine dem Sünder unerträgliche Herrlichkeit. Wessen Auge wird den König in seiner Schönheit sehen und in seinem Heiligtum wohnen? Im Himmel thront Jahwe im höchsten Glanz seiner Herrlichkeit. Wer wird es wagen dürfen, seiner Majestät zu nahen? Vers 4 gibt uns dann die Antwort. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Also wer darf zu Gott kommen? Wer darf ihm nahen? Wer darf zu Gott gehören? Wer ist ein Kind Gottes? Der Unschuldige und der Reine. Nur wer perfekt ist, darf zu Gott gehören. Nur wer vollkommen perfekt ist, kann überhaupt Gott nahen. Anders geht es nicht. Sagt uns hier dieser Vers, wer unschuldig ist, ein reines Herz, und wer kann das von sich aus behaupten? Und Vers 5 sagt uns dann, diese Person, die wird sogar noch mit Gerechtigkeit gesegnet werden. Ja, Vers 5 heißt es, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ja, wer so gerecht ist, den wird Gott noch überströmen mit Gerechtigkeit und Gnade. Das wird Gott tun. Aber wer ist so? Wer kann von sich aus sagen, dass er dann zu Gott kommen kann? Wer ist so, wie es dieser Psalm sagt, wie es Gottes Anspruch ist? Vers 6 sagt es uns. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm, nach Gott trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob. Also wer ist so? Jakob ist so, wird uns hier gesagt. Ja, es wird gesagt, so ist das Volk, ich übersetze mal ein bisschen freier, so ist das Volk von denen, die nach Gott suchen. Und dieses Volk heißt Jakob. Und Jakob ist ein anderer Name für Israel. Israel ist so. Israel, es wird uns gesagt, Israel ist unschuldig, perfekt, rein, darf zu Gott kommen und kann vor diesem Gott bestehen. Wenn wir jetzt kurz innehalten und überlegen, ja, wer die Bibel kennt, das Alte Testament, fragt sich dann vielleicht, das Volk Israel, das Gott aus der Wüste geführt hat, das dann 40 Jahre Ehrenrunde drehen musste, das dann so viel gegen Gott gesündigt hat, dem Gott so viel Gnade gegeben hat, so viele Propheten, und das dann doch ins Exil führen musste, die er dann wieder gnädig zurückgebracht hat und dann doch wieder abgelehnt haben, die dann sogar seinen Messias verworfen haben. Ist dieses Volk wirklich so? Kann es sein, dass es die meint? Jein. Das irdische Volk Israel, von dem wir diese Dinge lesen, das war absolut nicht so. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir eigentlich nur eine Geschichte des Versagens. Nicht, weil das Volk Israel schlechter wäre wie andere Menschen, nein, sondern weil es uns alle Menschen repräsentiert. Ja, Gott hat sich ein Volk rausgenommen und hat gesagt, an diesem Volk zeige ich der ganzen Welt, wer ich bin, wer ihr seid und wie Rettung geschieht. Ich bin Gott, bin gnädiger, geduldiger, heiliger Gott. Ihr seid totale Versager, nichts nutze, die nichts können. Aber Rettung geschieht durch mich und durch meine Gnade. Und das zeigt er an dem Volk Israel. Und dieses Volk, das war absolut nicht so, wie es hier beschrieben wird, sondern es war nichtsnutzig, hat immer gegen Gott rebelliert und versagt. Und in diesem Volk waren größtenteils Menschen, die keine echten Kinder Gottes waren, sondern die nur mitgelaufen sind, trotzdem, dass sie in diesem speziell auserwählten Volk gelebt haben. Es gab auch im Volk Israel Gläubige, die dann mit allen, die an den Messias Gottes glauben, bis zu uns heute dieses wahre Volk Gottes bilden. Es gab es auch in diesem Volk, gibt es auch bis heute in diesem israelischen Volk. Gab es immer einen Teil, die haben geglaubt, Gottes Verheißungen und an den Retter Gottes, und einen Teil, die haben nicht geglaubt. Leider hat oftmals der Teil, der nicht geglaubt hat, überwogen. Aber der Teil, der geglaubt hat, der Gott vertraut hat und auch dieser Verheißung geglaubt hat, dass Gott einen Retter schicken wird, der sie von den Sünden befreien wird, dieser Teil hat das wahre Volk Gottes gebildet und tut es bis heute hin. Und dieses Volk ist das wahre Volk Israel, das wahre Jakob. Und dieses Volk ist so, wie es dieser Psalm hier beschreibt. Ja, perfekt, rein, unschuldig. Warum? Nicht aus sich selbst. Nicht, weil diese Menschen, ich sag mal wir, die wir zu Christus gehören, nicht weil wir besser wären, sondern aus einem einzigen Grund, wegen dem wahren Jakob, dem größeren Jakob, Jesus Christus. Allein wegen ihm, weil er ist das wahre Israel, das wahre Jakob. Er ist der Anführer und Repräsentant von dem wahren Gottesvolk. Deswegen nennt ihn Jesaja in seinem 49. Kapitel, nennt ihn, den Gottesknecht, auch Israel. Aus diesem Grund ist das Volk, das er anführt, auch so wie er. Weil er bezahlt hat am Kreuz, sind wir als sein Volk die Schuldlosen, Perfekten, Reinen. Weil er denen, die ihm glauben, seine Gerechtigkeit zurechnet. Deswegen haben wir unschuldige Hände. Allein wegen ihm. Jesus ist ja nicht nur für uns gekommen, um für uns zu sterben und somit alle Sünden wegzunehmen und unser Schuldenkonto vor Gott auf Null zu setzen. Nein, er kam und hat ein gerechtes Leben geführt. Ja, hat jedem Gesetz Gottes, jedes Gesetz hat er ausgeführt, jedem Gesetz Genüge getan. Und hat somit eine große, große Gerechtigkeit erlangt. Und diese Gerechtigkeit will er jedem geben, dem er die Schuld vergeben hat. Und somit ist das Konto nicht einfach nur bei Null, sondern wenn es davor bei Minus unendlich war, ist es jetzt bei Plus unendlich. Und somit ist jeder, der zu ihm gehört, zu dem wahren Jakob, zu dem Anführer des Volkes Gottes, steht jeder in der gleichen Gerechtigkeit, die er durch sein Leben, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen vollbracht hat. Steht jeder in dieser Gerechtigkeit und kann zu diesem Volk gehören, zu Jakob. Man darf dann zu Gott gehören. Alles, alles wegen ihm. Warum? Weil er der einzig Berechtigte ist, der wirklich auf Gottes Berg kommen darf. Wie ja diese Ausgangsfrage ist, wer darf hinaufsteigen auf den Berg Gottes? Allein er, weil er der Unschuldige ist. Und diese Szene, als er auf diesem Berg hinaufstieg, die sehen wir jetzt in den letzten 4 Versen beschrieben. Vers 7 bis 10 wird uns er beschrieben, wie er auf den Berg stieg, weil er der Schuldlose ist. Und in ihm dürfen auch wir da dazugehören. Ich lese nochmal Vers 7 bis 10. Da geht es dann um den König der Herrlichkeit. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Diese Tore, beziehungsweise im Parallelismus, diese ewigen Pforten, die uns hier beschrieben werden, sind die Tore von dieser heiligen Stätte Gottes, aus Vers 3. Ja, die Tore des Berges des Herrn, dieser heiligen Stätte. Wenn wir es alleine aus diesem Psalm hier das auch verstehen. Das heißt, es sind die Himmelstore, die uns hier beschrieben werden. Weil es sind ewige Tore. Welche Tore sollen sonst ewig sein, wenn nicht die Himmelstore? Sonst auf dieser Welt gibt es keine ewigen Tore. Und in diese Tore will nun der König der Herrlichkeit einziehen. Und wer anders als unser Herr Jesus könnte dieser König der Herrlichkeit sein? Es gibt keinen anderen, der der König der Herrlichkeit ist. Weil er ist der Einzige, der diesen Platz, ja, diesen Himmel überhaupt betreten darf, wie wir gerade gesehen haben. Und es kann auch nur Christus sein, weil der Vater im Himmel, er hat ja den Himmel nicht verlassen. Ja, er muss auch nicht wieder reinkommen. Allein Christus hat den Himmel verlassen und will dann wieder an Himmelfahrt auch zurück. Deswegen handeln diese Verse hier von der Himmelfahrt Jesu. Prophezeien schon diese Himmelfahrt, circa 1000 Jahre im Voraus. Wie Christus nach seinem Sieg am Kreuz und der Auferstehung zurückkehrte zum Vater und Einlass gesucht hat. Ich muss zugeben, dieser Psalm wird unterschiedlich ausgelegt. Aber ich bin definitiv nicht der Einzige, der es so sieht, dass es hier um Himmelfahrt geht. Ja, schon ganz am Anfang von den alten Kirchenvätern hat Justin der Märtyrer das geglaubt, Irenäus von Lyon, viele andere Kirchenväter, Matthew Henry oder andere Puritaner, Spurgeon, sogar die englische Kirche hat diesen Psalm als ihren Himmelfahrtspsalm, ganz offiziell. Wenn sie an Himmelfahrt dann gemeinsam beten. Ich will uns diese letzten Verse ein bisschen ausgemalt uns vorstellen. Und zwar nicht, wie ich mir ausgedacht habe, sondern wie es manche von diesen Puritanern sich diese Szene ausgemalt haben, in folgenden menschlichen Worten. Ob es ganz genau so war, ich weiß es nicht, aber ich finde es eine herrliche Beschreibung, wie Christus in den Himmel zurückkehrt. Und zwar ausgehend von diesen Versen kann man es sich so vorstellen. Stellt euch einen majestätischen Thronsaal Gottes vor. Ja, Gott, der auf seinem Thron sitzt, gigantisch, erhaben, heilig, alles betet ihn an. Ja, Engel stehen vor ihm, um ihn herum, rufen nur heilig, 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 tun nichts anderes. Aber auf einmal wird es unterbrochen. Nicht richtig unterbrochen, aber zum ersten Mal, seit Engel überhaupt denken können, schreitet jemand an die Pforten von dieser heiligen Stätte und ruft zu diesen Toren, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Und es war nicht nur besonders, weil es noch nie jemand gewagt hatte, dort an den Himmelstoren anzuklopfen, sondern besonders war auch, dass dort ein Mensch stand an den Himmelstoren. Ein Mensch. Nämlich der auferstandene Christus, der zwar ganz und gar Gott ist, aber auch ganz und gar Mensch. Und der in der Wolke den Himmel aufgefahren war, nachdem er alles vollbracht hatte und jetzt dort majestätisch ruft, öffnet mir, dass der König einziehe. Alle Engel sind total verwundert, sogar schockiert, bis irgendjemand fragt von ihnen, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wem sollen wir öffnen? Weil bisher hat es niemand gewagt, zu dieser Stätte zu kommen. Noch wäre es überhaupt einem Menschen möglich gewesen, mit seiner schuldigen Zunge zu diesen heiligen Toren zu reden. Aber Christus antwortet nur, hier ist Jahwe, stark und mächtig, Jahwe mächtig im Kampf. Ich habe im Kampf gegen die Sünde am Kreuz gewonnen. Ich habe Satan öffentlich zur Schau gestellt, deswegen öffnet mir die Tore, dass ich einziehe und mir den gebührenden Platz einnehme. Ich bin auferstanden von den Toten. Öffnet mir. Und während ihm schnell geöffnet wird, da sind manche noch so verwundert, sie nochmal fragen, wer ist hier? Aber die anderen antworten schon, es ist Jahwe der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und alles wirft sich vor ihm, vor Christus nieder. Und zum ersten Mal schreitet ein Mensch durch den Himmel. Sein mitgebrachtes Blut bringt er vor den Vater. Ja, das Sühnemittel für andere Menschen. Er bringt es vor den Vater und ohne sich überhaupt zu fragen, setzt er sich zu Rechten des Vaters auf den Thron und sagt, Vater, es ist vollbracht. Und der Vater antwortet, ja, Sohn, es ist wahrhaftig vollbracht. Hier haben wir die Aussage, die ich denke, dass Psalm 24 meint. Christus, er ging in den Himmel, an die heilige Stätte Gottes und öffnete die Tore des Himmels. Und deswegen, weil er sie geöffnet hat, können auch wir, wenn wir zu diesem wahren Israel, zu diesem wahren Jakob dazugehören und vor Gott auf seinen heiligen Berg kommen mit unschuldigen Händen. Nur deswegen können wir kommen. Und weil er geöffnet hat und für schuldige Menschen Gerechtigkeit gebracht hat. Weil wir in ihm sind und seitdem der Weg offen ist. Weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat es alles vollbracht. Er allein. Was heißt dieser Psalm jetzt für uns? Ich denke, eigentlich muss man nicht viel dazu sagen. Wenn er das alles für mich getan hat, Gott, für mich ein Mensch geworden, alles für mich erfüllt, für mich gestorben, für mich auferstanden und für mich zurückgekehrt und die Herrlichkeit wieder eingenommen hat. Wenn Gott das für mich tut, muss man eigentlich nicht viel sagen, was das für mich bedeutet. Ich will trotzdem nur ein paar Dinge anklingen lassen. Bete ihn an. Weil er ist nicht nur der Gott, der rettet, wie jetzt noch beschrieben, Vers 3 bis 10, sondern er ist auch der Gott, der Schöpfer ist und der Erhalter aller Dinge. Deswegen bete ihn an, weil er dich erhält, weil er dich versorgt. Aber wisse auch um deine Abhängigkeit. Und leb so, in dem Bewusstsein, dass du total von ihm abhängig bist. Leb so. Dann ordnen sich vielleicht auch einige Prioritäten. Und dann vertraue ihm auch weiter. Vertraue ihm, fürchte dich nicht, denn das ist Unglauben. Diesem Gott nicht zu vertrauen, ist Unglauben und das hat er nicht verdient. Denn er ist der König der Herrlichkeit. Deswegen vertraue ihm, er wird dich auch weiter versorgen, wenn du sein Kind bist. Und dann bete ihn auch an, dass du durch Christus an diese heilige Stätte Gottes kommen darfst, weil er sie geöffnet hat. Hat dich geheiligt, gereinigt, dass du als reiner, unschuldiger Mensch vor Gott stehen darfst. Bete ihn dafür an. Das geschieht, wenn wir ihm danken, in Gedanken, mit unseren Worten. Es geschieht aber auch, wenn wir dann so leben und es widerspiegeln. Ja, wenn wir in der gleichen Heiligkeit leben. Nicht, dass wir das jemals schaffen werden, bis wir bei ihm sind. Aber setze alles darin. Jage dieser Heiligkeit nach. So heilig zu leben, wie es die heilige Stätte erfordert. Jage der Heiligkeit nach, die in Christus ist. Zeige es in deinem Leben. Und wenn du noch nicht zu ihm gehörst, ja, ich kenne einige hier nicht, dann kehr zu ihm um. Verlass den Weg, ja, der nicht auf diesen heiligen Berg führt, sondern in das gottlose Tal. Kehr ab von deinen Sünden. Kehr um zu Gott. Vertrau diesem Erlöser. Er hat schon alles getan, alles vollbracht. Vertrau ihm. Dass er dich auch an diese heilige Stätte bringen wird. Er allein kann es. Ich will ihm noch danken. Vater, vielen Dank dir. Vielen Dank, dass wir einen Retter haben, der das alles für uns gemacht hat. Unseren Herrn Jesus. So gnädig ist zu uns und es, ja, die Herrlichkeit bei dir verlassen hat. Hier auf der Erde gekämpft hat und nicht wie hier gekämpft hat, sondern so gekämpft hat, dass er bei sich sogar töten ließ, um danach aufzustehen und wieder diese Herrlichkeit zu erlangen. Herr, danke, dass ich in ihm auch die Herrlichkeit von dir haben darf und mal noch in einem viel größeren Ausmaß besitzen darf wie jetzt. Herr, danke dafür. Schenk doch bitte, dass sich das in meinem Leben widerspiegelt, im Leben meiner Geschwister hier. Schenk es, Herr. Und dass wir genauso den Herrn der Herrlichkeit anbeten. Danke dir. Amen.